Kurz gedacht, lang bereut. Das ist, wenn man es herunterbrechen möchte, das Fazit unserer neuen Kontinentale-Studie zur Frage, wie sind die Deutschen versichert? Denn fast jeder in Deutschland besitzt zwar mindestens eine Versicherung, doch vor allem das Eigentum ist gut geschützt, das eigene Leben hingegen nicht. Woran das liegt, welche Versicherungen unterschätzt werden, wo sich die jungen Generationen deutlich von anderen Generationen unterscheiden und was das für die Vermittler bedeutet, darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von Kontinentale à la carte, dem kulinarischen Versicherungspodcast. Ich bin Christina Benz und freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist mein Chef Jürgen Wörner, Vorstand für Vertriebspartnerbetreuung und Direktvertrieb sowie dem Kundendienst. Schön, dass du da bist, Jürgen.
Guten Morgen, liebe Christina. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wir starten direkt mit dem Blick auf deinen Teller. Du hast deine Karriere bei der Mannheimer als dualer Student begonnen, bist also dem Unternehmen immer treu geblieben und lebst seither in Mannheim. Ich habe ja auch mein duales Studium ebenfalls in Mannheim absolviert und weiß, dass die Stadt ein Schmelztiegel der Kulturen ist. Was sich auch in der kulinarischen Vielfalt zeigt. Welche kulinarische Spezialität hast du denn in Mannheim lieben gelernt?
Ja, wenn man in Mannheim wohnt, dann gibt es natürlich wirklich eine breite Auswahl. Aber ich sage jetzt mal, wenn man gerne etwas vom Grill isst, dann muss man in die Mannheimer Quadrate. Dort findet man die beste Kulinarik vom Holzkohlengrill, die man sich vorstellen kann. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Ab in die Quadrate. Mutig und was Leckeres vom Holzkohlengrill essen, ist sensationell.
Das ist ja auch das Schöne in Mannheim. Gerade als Student findet man sich da ja super easy zurecht, weil die Quadrate ja, also die Innenstadt, der Innenstadtbereich nach ABC sortiert ist und auf der anderen Achse dann quasi 1, 2, 3, genau. Sodass man sich dann in Q7 trifft.
Ja, du musst nur einmal wissen, wo das Schloss ist dann vom Schloss auf die Stadt gucken und dann erschließt sich das und du brauchst nie mehr eine Landkarte oder irgendwas und kannst direkt loslaufen. Ist perfekt.
Das war auf jeden Fall sehr einfach. Geboren bist du nicht in Mannheim, sondern in der viel schöneren Stadt Heidelberg, einer der schönsten und meistbesuchten Städte in Deutschland. Hast du dort eine Essensempfehlung oder ein Lieblingsrestaurant abseits der Touristenpfade?
Also wenn man in Heidelberg ist, dann muss man natürlich die Touristenpfade verlassen und man kann sich oberhalb des Schlosses auf den Königstuhl begeben. Da gibt es ein wunderschönes Restaurant und auch, das ist auch ein Hotel mit einem sensationellen Blick über die Stadt. Jenseits der Touristenströme, man kann sogar hochlaufen, man kann mit der Zahnradbahn hochfahren. Heidelberg ist immer ein Besuch wert. Wenn man es noch schafft, das zu verbinden mit einer Schlossbeleuchtung, dann würde ich sagen, ja, eine der schönsten Städte würde ich in dem Moment unterschreiben. Ansonsten ist es aber auch relativ voll, das muss man ehrlichkeitshalber auch sagen.
Ja, also wir sind damals auch oft von Mannheim nach Heidelberg gefahren, weil Heidelberg einfach viel schöner ist als Mannheim. Aber du hast sogar den Weg andersrum gemacht und bist dann nach Mannheim gezogen.
Ja, wobei meine Frau kommt aus Frankfurt und die hat sich erst geweigert, mit mir direkt nach Mannheim zu ziehen. Und nach Heidelberg, das war kein Problem. Ja. Aber jetzt liebt sie Mannheim auch.
Es ist ja auch schön. Es gibt auch wirklich schöne Ecken in Mannheim. Seit 2013 gehörst du zum Vorstandsteam der Kontinentale, also zum Versicherungsverbund. Findest du da noch Zeit, selbst zu kochen? Ich habe gehört, du hast unter anderem auch ein tolles Rezept für Laugenknödel.
Ha, das hat es schon rumgesprochen. Ich koche sehr gern, aber...
Also richtig kochen oder Hilfsarbeiten für deine Frau?
Ja, meistens natürlich Hilfsarbeiten, aber wenn sie mich lässt, und das ist meistens am Wochenende, dann koche ich auch gerne selbst. Aber die Bedingung ist, meine Gäste dürfen es nicht eilig haben, die dürfen keinen Hunger haben. Ne? Wenn das also schnell gehen muss, da bin ich nicht gut. Wenn ich allerdings Zeit habe und man kann an so einem Samstag oder einem Sonntag in Ruhe miteinander kochen, vielleicht auch eine kleine Flasche Wein schon mal öffnen, dann bin ich in meinem Element. Und dann gibt es auch manchmal Laugenknödel, aber da erzähle ich jetzt nicht mehr davon.
Okay, vielleicht kriege ich es ja auch mal zum Testen. Lass uns mal fachlich werden. Lieber Jürgen, in diesem Jahr widmen wir uns in unserer jährlichen Kontinentale-Studie der Frage, wie sind die Deutschen versichert? Die Studie ist noch nicht komplett fertig, aber wir haben uns die wichtigsten Punkte schon mal angeschaut und wir wollen euch mal einen exklusiven Einblick geben, was wir denn schon an wichtigen Erkenntnissen gefunden haben. Also, lieber Jürgen, was sind für dich die wichtigsten Erkenntnisse, die du schon gesehen hast? Wo stehen wir aktuell?
Ja, also ich bin froh, dass wir die Studie gemacht haben, um ganz ehrlich zu sein, weil der Titel, der liest sich ja jetzt erstmal relativ profan und es wurde auch schon 100-mal irgendwie erhoben. Aber wir haben ja noch mal ein bisschen den Fokus gesetzt auf aktuelle Entwicklungen und wie wirkt da KI und so weiter. Und nachdem ich mir das intensiv angeschaut habe, bin ich super froh, dass wir es gemacht haben, weil es doch ein paar überraschende Themen gibt, die ich so jetzt erstmal nicht erwartet hätte. Also das Offensichtliche mal vorneweg. Ich glaube, es ist und bleibt KI hin, KI her, Social Media hin, Social Media her. Der Kundenzugang ist weiterhin der Schlüssel für uns im Vertrieb. Die Frage ist, wie erreichen wir die Kunden? Die zweite Erkenntnis, der Bedarf ist bei jedem Kunden gegeben. Also es finden sich immer Lücken in einem Versicherungsschutz an überraschenden Stellen, wenn ich das mal vorweggreifen kann. Und ich denke, in der heutigen Zeit auch, wo es darum geht, natürlich Versicherungsschutz bezahlbar zu halten, ist und bleibt Risikomanagement die Kürdisziplin. Und zwar mit und ohne KI und alles, was es da gibt. Das waren für mich die drei Hauptthemen, die ich daraus nehmen konnte. Spannend zu lesen.
Du hast gerade gesagt, du hast überraschende Lücken gesehen. Was waren für dich so die größten Lücken in der Absicherung, die die Studie offenbart hat?
Naja, also ich würde mal sagen, viele Menschen sind gut versichert, wenn es um die allgegenwärtigen Risiken geht. Das wird jetzt niemanden überraschen, dass eine Privathaftpflicht, eine Kraftfahrt und eine Hausrat die Absicherungen dominieren. Ich meine, da brauchst du jetzt auch nicht lange gucken, warum. Privathaftpflicht wird jetzt inzwischen fast jeder mal kapiert haben. Ja. Die Form der Privathaftpflicht ist wieder was anderes. Aber Kraftfahrt ist eine Pflichtversicherung, logischerweise. Und Hausrat hast du jeden Tag um dich herum. Ja. Und klar versicherst du das. Das so weit, so gut. Ich würde mal sagen, je weiter die Risiken in der Zukunft liegen, desto schlechter wird die Absicherung. Das ist total spannend.
Warum sichern denn die Leute, ich sag mal, als erstes ihr Hab und Gut ab, während, ich sag mal, wirklich wichtige Risiken wie die Berufsunfähigkeit oder auch die Pflege oft vernachlässigt werden?
Ja, ich glaube, dass diese Risiken sind nicht so greifbar. Mhm. Also die Hausrat, Haftpflicht erlebt man jetzt jeden Tag, das Kraftfahrt nutze ich jeden Tag, klar. Da habe ich auch Geld bezahlt übrigens. Das Geld ist aus meinem Geldbeutel rausgegangen und Ich kann mir das vor einem inneren Auge vergegenwärtigen, dass es irgendwann weg ist und ich muss es neu kaufen. Mhm. Deshalb versichere ich mich da dagegen. Wohingegen zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit also doch etwas ist, das musst du dir mal vor das innere Auge führen. Was bedeutet das denn, dass ich nicht mehr arbeiten kann? Welche Auswirkungen hätte das denn? Und das, glaube ich, überfordert viele Menschen. Oder man verdrängt es auch, weil man die Absicherungsmöglichkeit nicht sieht. Und ich glaube, das ist auch menschlich.
Ja, total.
Das ist menschlich. Ja. Und jetzt nochmal schwarz auf weiß, es ist eben wirklich so. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, dass, wenn Menschen nicht beraten werden, weniger als 15% überhaupt für das Thema Berufsunfähigkeit vorgesorgt haben, von der Qualität der Vorsorge reden wir mal gar nicht, da würde ich sagen, also über dieses Thema Bedarf brauchen wir nicht reden. Die Frage ist, wie kommt man an die Kunden ran? Und wie gestaltet man dann Beratung?
Ist es denn unsere Aufgabe als, ich sag mal, Versicherer, mehr Aufklärung zu betreiben und die Themen präsenter zu bespielen? Oder ist es auch Aufgabe der Berater, das wirklich aktiv auch anzusprechen? Weil die Berater sind ja diejenigen, die den Fokus auch im Zweifel verändern können, der Kunden.
Ja, ich glaube, dass die Rollenteilung oder die Partnerschaft mit einem Versicherer so aussieht, dass die Erwartung an uns ist, gute Produkte an die Rampe zu stellen, die passende Flexibilität in die Produkte einzubauen, sodass ein professioneller Berater damit arbeiten kann. Also ich glaube persönlich nicht, dass du mit Werbung als Versicherer einen Versicherungsbedarf A erzeugen und B schon gar nicht decken kannst, sondern das ist primär Funktion und Aufgabe eines professionellen Beraters, keine Frage. Nur der braucht gute Produkte, mit denen er arbeiten kann und die er auch verkaufen kann und die Bedarfe des Kunden treffen. Ich denke, so wird eine Partnerschaft daraus. Ne?
Eine Erkenntnis ist auch, dass insbesondere junge Menschen dem Thema Berufsunfähigkeit, ich sag mal gerade im Alter zwischen 18 und 25, deutlich präsenter das Thema im Fokus haben als andere Altersklassen. Woran liegt das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde mal vermuten, die Jungen riechen den Braten. Ne? Mhm. Die kapieren, dass da irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist. Und die kapieren, dass da die staatliche Vorsorge wahrscheinlich nicht ausreichend sein wird. Und deshalb fokussieren die Themen wie Berufsunfähigkeit, weil als junger Mensch, was hast du denn außer deiner Berufstätigkeit ja. und dein Einkommen? Also hast du ein hohes Interesse, das abzusichern. Für mich war dann eher nochmal überraschend, dass selbst bei jungen Menschen das Thema Altersvorsorge eine wichtige Rolle spielt. Also dort hat anscheinend schon ein bisschen funktioniert, dass auch die Politik Signale sendet.
Die also Rente so, ist sicher, zählt nicht mehr.
Ja. Nach Blüm, die Rente ja. ist sicher, das ist wahrscheinlich immer noch so, aber die Rentenhöhe ist natürlich ja. das Thema. Und das hat anscheinend schon gefruchtet. Und ich würde mal so zusammenfassen, je jünger die Kunden oder die Menschen, die wir beraten, desto höher der Beratungsbedarf und desto aufgeschlossener sind die Menschen gerade für diese elementaren Risiken, die Person betreffen. Das finde ich total interessant.
Ja, vielleicht nochmal zurück zur Berufsunfähigkeit. Welche Rolle spielt dabei das gestiegene Bewusstsein für psychische Erkrankungen? Das ist ja auch mittlerweile ein sehr präsentes Thema, auch kein Tabuthema mehr. Ist das auch ein Grund, warum die jungen Leute sich eher mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigen?
Ja, wir erleben das ja, ne, dass insbesondere junge Menschen sich diesem Thema offen gegenüber zeigen, ne, sich auch helfen lassen in schwierigen Situationen. Das ist enttabuisiert und da erlebt man natürlich auch, dass das einer der Hauptgründe ist, um berufsunfähig ja. zu werden. Das erleben die jungen Menschen auch. Das mag dazu beitragen, ne? Eindeutig. Ja.
Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass eine BU immer noch sehr, sehr teuer ist, gerade für junge Menschen. Also das Risiko tatsächlich vernünftig abzusichern, ist nicht günstig und sprengt oftmals das Budget. Deswegen sagtest du ja eben auch, viele sind einfach auch falsch abgesichert. Was hält sie aktuell da noch zurück?
Ja, also ich denke, die Kaufkraft limitiert schon. Ne? Und da kommen wir wieder zu dem Thema, dass Risikomanagement natürlich key ist. Und rein theoretisch kann man ja sagen, zwischen Bedürfnis und Bedarf liegt die Kaufkraft. Und da geht es natürlich schon darum, wir als Versicherer müssen Produkte anbieten, die einen günstigen Einstieg ermöglichen. Ja. Und Berater haben wahrscheinlich den Auftrag oder die Aufgabe mal zu hinterfragen, wofür vorhandenes Budget eingesetzt wird und ob eine Vollkasko für ein Auto wirklich die wichtigste Absicherung für einen jungen Menschen ist oder ob es nicht doch eher die Person ist, die in den Fokus gestellt werden muss. Ich denke, da sind große Chancen mit verbunden, weil das Bedürfnis ist da.
Ja, auf jeden Fall. Wo liegen denn aus deiner Sicht die größten Chancen für unsere Vermittler bei der jungen Zielgruppe?
Naja, man kann ja wirklich so sagen, mit abnehmendem Alter wächst der Beratungsbedarf. Und die große Aufgabe ist natürlich, wie finden wir die jungen Menschen? Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, das kann man auch in unserer Studie nachlesen, jeder Zehnte wünscht sich einen guten Berater, der heute noch keinen hat. Also die Frage ist, wie finden wir zusammen? Und das sind die großen Herausforderungen. Bei jungen Leuten stellen sich ja mehrere Themen. Also ist es dann wirklich nur Social Media? Also muss ich das tun? Oder gibt es nicht auch andere Zugänge, wie zum Beispiel über den Arbeitgeber, über Freunde, Empfehlungen, ist nach wie vor, glaube ich, nicht aus der Mode gekommen, ganz im Gegenteil. Und wenn wir die jungen Leute mal am Tisch in unseren Agenturen etc. haben, dann finden wir da in der Regel aufgeschlossene junge Leute, die zumindest, was die Studie hergibt, in der Mehrzahl Beratung wünschen. Und zwar auch, wenn sie KI nutzen, um erstmal zu sagen, was bräuchte ich denn, brauchen sie am Ende des Tages jemanden, der aus einem Bedürfnis einen Bedarf und daraus eine Absicherung macht, die dann auch funktioniert und hält. Das ist den jungen Menschen sehr bekannt. Die Frage ist, wie finden wir zusammen?
Könnte vielleicht die betriebliche Absicherung so ein Türöffner sein, also um auch wirklich an die jungen Leute ranzukommen, um dann auch vielleicht so eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen?
Ja. Also sehen wir ja ganz deutlich, wenn ich unsere Erfolge anschaue in dem Thema betriebliche Altersversorgung, aber auch betriebliche Krankenversicherung, wo ganz, ganz viele Leute, junge Menschen auch einen Einstieg in die Versicherungswelt finden, habe ich da natürlich ein wunderbares Instrument, um darauf aufzusetzen und diese Grundabsicherung dazu nutzen, um aufzubauen und die wirklich relevanten Themen für junge Menschen einfach mal sichtbar zu machen, ne? Es ist natürlich auch ein zweites Thema neben dem Arbeitgeber. einfach über die Versicherungen einzusteigen, die für junge Menschen offensichtlich relevant sind. Ja. Also das ist die Privathaftpflicht, das ist die Kraftfahrt, das ist die Hausrat. Ja, dann nehme ich die halt erstmal und fange mal mit denen an zu arbeiten. Aber die richtige, wirkliche Relevanz, wie ja jeder weiß, der uns zuhört, die liegt natürlich woanders. Ne?
Und warum ist persönliche Beratung beim Thema Absicherung auch in Zukunft so wichtig?
Naja, wir haben auch in der Studie gesehen, können wir nachlesen, total interessant. Das Thema KI als Beispiel wird sehr stark genutzt. Mhm. Und es ist inzwischen die Stufe 2 in der KI offensichtlich, nämlich das Vertrauen in das KI-Instrument. Und das ist total spannend, dass also ganz viele Menschen der KI jegliche Glaubwürdigkeit absprechen, über 40%. Das nimmt bei jüngeren Menschen ab, also die vertrauen der KI mehr, aber nicht absolut, sondern die wissen genau, okay, das kann mein erstes Indiz sein, da habe ich wohl ein Thema. Immer dann, wenn es in Handlungen geht, braucht man jemanden, der sagt, okay, das kannst du wirklich machen, das ist wirklich gut und wirklich richtig. Deshalb, ich würde mich mal rauslehnen aus dem Fenster und würde sagen, also ein Berater von heute und morgen ohne kostenpflichtiges ChatGPT und oder Claude-Abo wird insbesondere bei jungen Kunden keine Akzeptanz finden. Mhm. Und du musst sie da abholen, wo die stehen. Und man muss da das gemeinsam einordnen, miteinander lachen auch, was da teilweise vorgeschlagen wird. Ja. Und dann handeln. Und ich glaube, dann wird es eine runde Sache. Und dann fühlen die sich auch gut aufgehoben.
Okay. Vielleicht nochmal abschließend, wenn du die Ergebnisse in konkrete Empfehlungen übersetzt, was sollten Vermittler jetzt anders machen?
Große Frage. Also ich würde einfach sagen, sich nochmal ihrer Funktion, ihrer Rolle bewusst werden und nochmal sich nicht blenden lassen durch Themen, die ja auch durch die Gazetten schwirren. Neben KI braucht es keine Vermittler mehr, die KI wird das alles erledigen. Wir haben gesehen, Pfeifekuchen, ja. Wir haben gesehen, KI hin, KI her, die Leute sind gut versichert, was die kurzfristigen Risiken angeht. Sie sind total übel versichert, wenn es um langfristige Risiken geht, wenn es um die eigene Person geht, ist es total nachlässig und schlecht adjustiert. Ich würde weiterhin sagen, den Nebel lichten, den Fokus ausrichten, Entscheidungen herbeiführen und aus zufälliger Versicherung planvoller Absicherung machen. Das ist nach wie vor in Mode, ist immer mehr in Mode. Und ich würde mal sagen, wir auch als Vermittler, als Branche, aber auch als Vermittler wissen wichtiger denn je, wenn ich Altersvorsorgereformgesetz sehe, wenn ich KV-Reform sehe, was da alles auf die Menschen zukommt. Das schreit nach Einordnung, das schreit nach Orientierung. Und ich glaube, man kann aus der Studie auch rausnehmen, keine Angst davor zu haben, auch unangenehme Fragen zu stellen. Das ist ein bisschen wie beim Zahnarzt. Gute Beratung tut auch ein bisschen weh, aber führt dann zu einem guten Ergebnis und einem strahlenden Lächeln. Und ich denke, so kann man in die Zukunft gehen. Also mich hat die Studie, ich bin froh, dass wir sie gemacht haben, sehr optimistisch gestimmt. Und ich lade jeden ein, die mal anzugucken. Lohnt sich.
Okay, super. Vielen lieben Dank. Dann kommen wir auch schon zu unserem Absacker. Passend zum Thema, wie sind die Deutschen versichert, schauen wir uns an, was essen die Deutschen? Beziehungsweise essen die Deutschen das, was als typisch deutsch gilt? Konkret gehen wir der Frage nach, essen die Deutschen tatsächlich so viel Sauerkraut, wie ihnen nachgesagt wird? Weswegen wir vor allem in England den wenig schmeichelhaften Spitznamen The Krauts haben. Kulinarisches Klischee oder Wirklichkeit? Was glaubst du?
Naja, also du hast ja gesehen, also ich komme ja aus Mannheim, da bist du ja ganz nah im Elsass. Ja. Und Elsass ist ja Frankreich. Und da heißt dann Sauerkraut Choucroute. Und da hört sich das ja schon viel besser an.
Hört sich schon ein bisschen kulinarisch
hochwertig an. Ja. Und das ist natürlich, den gibt es da mit Champagner und allem drum und dran. Das ist zum Niederknien lecker. Ich glaube, es stimmt. Bin aber nicht sicher.
Okay. Also Tatsache ist, der Konsum von Sauerkraut in Deutschland ist im internationalen Vergleich zwar traditionell hoch, hat sich allerdings in den vergangenen 40 Jahren mit einem jährlichen Pro-Kopf-Konsum von rund 1 Kilo halbiert, was ja immer noch super viel ist. Ganz abgesehen davon gibt es andere Nationen, die mehr Sauerkraut verzehren als die Deutschen, wie zum Beispiel unsere Nachbarn in Frankreich. Du hast es gerade angesprochen, im Elsass, ne? Ein Klassiker.
Siehst du?
Aber auch in Österreich und in der osteuropäischen Küche ist Sauerkraut seit Jahrhunderten sehr beliebt. Oder auch in den USA, wo es dann aber eher als Topping für Hotdogs oder Ähnliches verwendet wird. Also, dass bei den Deutschen ständig Sauerkraut auf dem Tisch kommt, ist ein Klischee. Obwohl Deutschland als Sauerkrautnation gilt, ist der Pro-Kopf-Konsum hierzulande rückläufig, auch wenn es nach wie vor ein Superfood ist, wenn man ehrlich ist. Und wir liegen im internationalen Vergleich keineswegs mehr an der Spitze. Vielen lieben Dank, Jürgen, dass du da warst.
Bon Appetit. Vielen Dank, dass du mich hattest.
Und wir sehen uns später.
Freue mich drauf.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und tschüss. Und tschüss. Wenn euch unser heutiges Podcast-Menü gefallen hat, dann lasst uns gerne 5 Sterne da oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Oder schreibt uns direkt über unsere E-Mail-Adresse podcast@kontinentale.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.